Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Also manchmal, wenn man halt so länger schreibt, dann hat man manchmal so einen Krampf im Arm. Das ist schon anstrengend.
Aber wenn man mal nicht das Handy dabei hat, dann kann man halt ja auf Papier schreiben. Und das finde ich halt auch praktisch.
Lieber mit dem Stift schreiben oder doch lieber tippen? Zum Internationalen Tag der Handschrift diese Woche fragen wir, wie wichtig ist das Schreiben mit dem Stift noch im digitalen Zeitalter? Aber davor schauen wir in unser direktes Nachbarland, nach Österreich. Wie dort die rechtspopulistische Politik und eine mögliche Regierung unter FPÖ-Mann Kickl die unabhängige Forschung bedroht. Und, noch sind wir am Anfang des Jahres, aber für die bayerischen Gymnasien wird es ein ganz besonderes werden. Denn dieses Jahr wird, bis auf einige wenige Ausnahmen, kein Abitur in Bayern stattfinden. Warum das so ist und was das bedeutet, erfahren Sie jetzt gleich hier im BR24 Campus Magazin. Im Studio ist Miriam Garufo. Manche sagen, es war ein überstürztes schulpolitisches Experiment in Bayern. Das sogenannte Turbo-Abi, das 2004 eingeführte G8 an den bayerischen Gymnasien. Es versprach, schnell junge Arbeitnehmer zu generieren. Und von Anfang an wurde es stark kritisiert und musste wieder zurückgenommen werden, als Jahre später der Bayerische Landtag die Rückkehr zum 9-jährigen Gymnasium beschloss. Immerhin 15 Jahre lang dauerte das Experiment. Im vergangenen Jahr haben nun die letzten G8-Schüler ihr Abitur gemacht und erst nächstes Jahr werden die ersten G9er ihr Abi schreiben. Heißt also, dieses Jahr fällt das Abitur an den bayerischen Gymnasien größtenteils aus, bis auf ein paar Ausnahmen, etwa von denen, die das Abi wiederholen müssen. Und daneben wird natürlich auch an den Fachoberschulen und Berufsoberschulen Abi geschrieben. Aber was genau heißt das jetzt für die Unis, die Hochschulen, die ja quasi danach folgen würden, oder auch für die Arbeitswelt, wenn es auf einmal fast keine Abiturienten gibt?
Trotz Rückkehr zum G9 werden auch heuer junge Menschen in Bayern Abitur machen. Wer 2024 durchgefallen oder zurückgetreten ist oder im G9 ein Schuljahr übersprungen hat, kann auch in diesem Jahr die allgemeine Hochschulreife erwerben. Das Gleiche gilt für die Schülerinnen und Schüler, die von der Realschule ans Gymnasium übergetreten sind oder die Mittelschule Plus besucht haben. Zusammen werden das wohl rund 5000 Prüflinge sein. In den vergangenen Jahren haben jedoch jeweils rund 33.000 Schüler in Bayern Abitur gemacht, also mehr als 6-mal so viel. Dennoch droht an den Hochschulen im kommenden Wintersemester nicht gähnende Leere bei den Einführungsveranstaltungen. Die Technische Universität München rechnet nicht mit einem deutlichen Rückgang bei den Neueinschreibungen, sagt der Pressesprecher der Technischen Universität, Stefan Kögler. Das hat zwei Gründe.
Zum einen ist es so, dass aufgrund des relativ und vergleichsweise hohen Anteils internationaler Studienanfängerinnen bei uns an der TU der Anteil generell an den Personen, die bei unserem Studium anfangen, die in Bayern ihr Abitur abgelegt haben, bei ungefähr 40% liegt. Dazu kommt als zweiter Faktor noch, dass nur wiederum 40-50% der Personen, die in einem Jahr Abitur machen, auch im gleichen Jahr ihr Studium beginnen.
Auch an anderen Hochschulen in Bayern kommen viele Erstsemestler aus anderen Bundesländern oder dem Ausland. Oder sie haben ihr Abitur zwar in Bayern gemacht, aber das ist bereits ein Jahr oder länger her. Das Abitur 2025 wird daher nach Einschätzung des Bayerischen Wissenschaftsministeriums allenfalls für eine kleine Delle bei den Neueinschreibungen an Hochschulen sorgen. Nach Prognosen der Kultusministerkonferenz werden 2025 rund 55.000 Menschen ihr Studium in Bayern beginnen. In den Jahren davor und danach sind es etwa 68.000. Dieser kurzzeitige Rückgang um rund ein Fünftel wird auch an der Technischen Universität München kaum Folgen haben.
Ich würde es mal so formulieren, es bleiben vielleicht 1-2 Reihen im Hörsaal frei, aber darüber hinaus werden wir das eigentlich auf Grundlage unserer derzeitigen Prognosen nicht spüren.
Das Abitur führt aber schon lange nicht mehr selbstverständlich zum Studium. Manche Schüler machen nach dem Abschluss auch eine Berufsausbildung. Der fehlende Abiturjahrgang an den Gymnasien bedeutet daher auch, es fehlen Bewerberinnen und Bewerber bei der Vergabe der Ausbildungsplätze. Gesucht werden Azubis in allen Branchen. Insgesamt stellen Abiturienten aber nur einen kleinen Teil. In Bayern gibt es eine geradezu klassische Verteilung bei den Schulabschlüssen der Azubis, erklärt der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossart.
Ich mache es mal in einer besonders anspruchsvollen Branche, der Metall- und Elektroindustrie. Hier kommen aus unseren Mittelschulen immer noch deutlich über 30%, dann haben wir die Realschulen, dann eben die Abiturienten. An diesem Mix wird sich durch diese Situation vielleicht in einem Jahr ein klein bisschen was ändert, aber dieser Mix ist in Bayern stabil und eigentlich dürfen wir als Bayern stolz darauf sein, dass unsere Mittelschulen so stark sind, unsere Realschulen so stark sind, dass sie die Basis unserer dualen Ausbildung bilden, aber auch, dass wir halt Gymnasiasten haben.
Für die Wirtschaft gilt also das Gleiche wie für die Hochschulen. Beide werden darüber hinwegkommen, dass es in diesem Jahr deutlich weniger Abiturienten und Abiturienten in Bayern gibt als sonst.
Jan Hanniker über das Jahr 2025, das Jahr fast ohne Abi in Bayern. Und jetzt geht es um eine Arbeitsbeschreibung, die einige abschrecken dürfte. Personalgewinnung, Krankheitsausfälle managen, die Digitalisierung der Schule vorantreiben, Anliegen und Probleme der Lehrkräfte klären, Krisen mit Schülerinnen und Schülern und oder deren Eltern regeln, Seminare, Fortbildungen, Baumaßnahmen am Schulgebäude verantworten, E-Mails oder Werbeanfragen von Schulbedarfs- und Kooperationsanbietern beantworten, Berichte und Beurteilungen, die zu schreiben sind, Stundenpläne, die aufzustellen sind, Modellprojekte, die durchzuführen sind, Regelungen des Kultusministeriums, die umzusetzen sind und zwischendurch auch noch selbst unterrichten. Das sind einige der vielen Aufgaben, die, vermutlich haben Sie es schon herausgefunden, die Schulleiterinnen und Schulleiter in Bayern haben. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW Bayern, die sich naturgemäß für die Lehrkräfte einsetzt, schlägt jetzt Alarm. Eine neue Studie der Gewerkschaft zeigt, dass Schulleitungen hochgradig unter Druck stünden. Die Folgen seien Überarbeitung und gesundheitliche Probleme.
Hohe Anforderungen und eine hohe Belastung, das bestätigt auch Günther Mannhardt. Er ist Vorsitzender der Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren der Bayerischen Gymnasien und Schulleiter in Diedorf im Landkreis Augsburg.
Schulleiter am Gymnasium oder ich vermute in allen Schulleitern ist einfach kein leichter Job. Also das ist nichts, was man so nebenher macht, sondern das ist ein Rund-um-die-Uhr-Job im Prinzip. Also wo man wirklich oft in der Früh um 7:30, 7:30 im Haus ist und dann oft für Abendveranstaltungen so ein- bis zweimal die Woche dann bis abends um 9:10 dann in der Schule ist und eigentlich wenig Pausen am Tag hat, wenig Durchschnaufzeiten hat.
70% der Schulleiterinnen und Schulleiter können selten oder nie ihre Pausenzeiten einhalten. 80% arbeiten oft oder immer den ganzen Tag in hohem Tempo. Nur zwei Ergebnisse der Studie, die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in Auftrag gegeben hatte. In Bayern nahmen 700 Leitungskräfte aller Schularten teil. Die Online-Befragung wurde auch in 5 weiteren Bundesländern durchgeführt. Sie zeigt, wie belastet und vielfach überlastet Schulleitungskräfte sind. Martina Borgendale, Landesvorsitzende der GEW in Bayern, erklärt warum.
Bisher war es so, dass die Belastungen von Schulleitungen nicht systematisch erfasst wurden. Die Schulleitungen sind zwar für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Lehrerinnen und Lehrer zuständig und dort für die Gefährdungsbeurteilungen. Es gibt aber einfach keine Ebene, die dies systematisch für die Schulleitungen machen würde. Und wir wollen eben dringend darauf hinwirken, dass das in Zukunft auch für die Schulleitungen geschieht, so wie es gesetzlich auch vorgesehen wäre.
Denn, auch das zeigt die Studie, viele Schulleiterinnen und Schulleiter kommen in die Schule, selbst wenn sie krank sind. Sie nehmen viel Arbeit mit nach Hause, sind emotional stark gefordert. Längerfristig kann das zu Gesundheitsgefahren führen.
Eben zu Belastungsfolgen, sprich höhere Burnout-Symptome.
Mahnt Nicola Häberle von der Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften, die Studie im Auftrag der GEW durchgeführt hat. Besonders an Grund- und Mittelschulen wird es zum Belastungsproblem, wenn der Stellvertreter oder die Stellvertreterin in der Schulleitung ausfällt. Dort gibt es wenig Möglichkeiten, die Aufgaben im Kollegium umzuverteilen. Stefanie Horinek, Landesvorsitzende des Bayerischen Schulleitungsverbands, leitet selbst eine Grund- und Mittelschule in Wallersdorf. Sie gibt zu bedenken:
In anderen Schulleitungen, in anderen Schularten ist es mehr an der Regel, dass es eine erweiterte Schulleitung gibt. Aber dafür haben wir jetzt auch keine Stunden zur Verfügung.
Zufriedener als in anderen Bundesländern sind die Schulleitungen in Bayern laut der Studie mit der Ausstattung und den Räumlichkeiten. Und trotz aller Belastungen betont Schulleiter Günther Mannhardt, wie sinnerfüllend er seine Arbeit findet.
Weil man doch relativ viel Gestaltungsraum hat, also man kann seine Schule schon prägen. Ich wüsste nichts Schöneres.
Auch das bestätigt die GEW-Studie. Viele Schulleiterinnen und Schulleiter machen ihre Arbeit gern. Damit sie aber dabei gesund bleiben, fordern sie weitere Maßnahmen zum Bürokratieabbau und gegen den Lehrkräftemangel.
Annette Kolb über die hohe Arbeitsbelastung von Schulleitungen. Es war vom sogenannten Österreich-Schock die Rede, als vor gut 3 Wochen klar wurde, dass unser Nachbarland mit Herbert Kickl von der FPÖ vielleicht zum ersten Mal einen ultrarechten Bundeskanzler bekommen könnte. Auch wenn hier bei uns viele Politiker gleich betont haben, dass Deutschland nicht mit Österreich zu vergleichen sei und dass es hier ja immerhin noch eine Brandmauer gegen die Rechtspopulisten gäbe, irgendwie wird einem trotzdem ein bisschen mulmig zumute. Schließlich gilt die FPÖ als zutiefst wissenschaftsfeindliche Partei.
Die FPÖ fällt neben ausländerfeindlichen Parolen vor allem durch eine Geringschätzung der Wissenschaft auf. Und das nicht erst seit der Corona-Pandemie, sagt Christiane Drummel, Vorsitzende der Bioethikkommission des österreichischen Bundeskanzleramts.
Hier geht es ja nicht nur um Skepsis, die jedem zumuten ist. Skepsis ist etwas Natürliches, sondern einfach eine Leugnung der wissenschaftlichen Ergebnisse.
So hat Kickl während der Covid-19-Pandemie für die Einnahme von Ivermectin geworben, einem Mittel gegen Parasiten wie zum Beispiel Fadenwürmer. Außerdem leugnet er auch immer wieder den menschengemachten Klimawandel. Forschungsgebiete wie Reproduktionsmedizin oder Genderwissenschaften sind der FPÖ ebenfalls ein Dorn im Auge. Leonhard Dobusch, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Innsbruck, warnt vor einer willkürlichen Agenda der FPÖ.
Teilweise wird Forschung abgelehnt, die einem nicht in den Kram passt und das dann als ideologisch denunziert. Und ich glaube, das ist eigentlich wirklich der Skandal hier, dass Menschen andere der Ideologie bezichtigen aus rein ideologischen Motiven.
Dobusch sagt, er habe zum ersten Mal ernsthaft darüber nachgedacht, Österreich aus politischen Gründen zu verlassen. Stattdessen appelliert er nun an den Zusammenhalt innerhalb der Wissenschaftscommunity.
Das heißt, ist es, glaube ich, eigentlich fast schon eine Verantwortung, auch hier zu bleiben und auch wenn hier Maßnahmen gesetzt werden, die gegen Minderheiten, gegen Menschenrechte, gegen Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit sich richten, dass man dann hier auch diese privilegierte Stellung nutzt, um hier dagegen auch aufzustehen.
Was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern drohen kann, zeigt das Beispiel Ungarn. Dort ist 2019 aufgrund der angespannten Situation rund um Präsident Viktor Orban eine ganze Universität abgewandert. Die Central European University hat heute ihren Sitz in Wien. Die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Drummel, schließt eine solche drastische Entwicklung in Österreich vorerst aus.
Ich denke, dass die Universitäten schon robust sind, dass die Universitäten schon ein sehr gutes, forschungsfreundliches Klima haben. Aber natürlich, man kann sich schon vorstellen, dass eben durch eine zukünftige Ressortverteilung in den Ministerien hier schon auch Einfluss genommen werden kann.
Anders als in Deutschland ist Bildung in Österreich bundesweit geregelt. Die Regierung, insbesondere das Wissenschaftsministerium, steht an der Spitze der Universitäten. Ein Universitätsrat entscheidet über die Nominierung von Rektorinnen und Rektoren. Auch dieser Rat wird zur Hälfte von der Regierung bestellt. Heinz Fassmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, kurz ÖAW, sieht dennoch keinen Grund zur Sorge. Für gravierende Änderungen bräuchte es immerhin eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.
Der Einfluss dieser von der FPÖ nominierten Universitätsräte ist dann auch wieder eine limitierte. Sie sind Teil eines Gremiums. Sie müssen dann auch das Rektorat von bestimmten Dingen überzeugen. Also da wird noch einiges Wasser die Donau hinabfließen, bevor man wirklich hier von einem harten Durchgriff sprechen kann.
Auch beim Thema Budget hätten Österreichs Universitäten und Forschungseinrichtungen mehrjährige Leistungsvereinbarungen, die nicht einfach so gekürzt werden können, sagt Fassmann. Trotzdem warnen Expertinnen und Experten, dass Österreich als Forschungsstandort an Attraktivität verlieren könnte. Für ÖAW-Präsident Fassmann steht jedoch fest:
So schnell lässt sich das Image Österreichs als ein freundliches, sicheres, aufnahmebereites und forschungsintensives Land nicht zerstören. Längerfristig möchte ich hier keine Vorhersagen treffen, aber wir sind wachsam, wir passen auf, wir sind sensibel diesen Veränderungen gegenüber. Und wir würden im Bedarfsfall auch laut unser Wort erheben, um auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen.
Die Angst der unabhängigen Forscherinnen und Forscher in Österreich vor einer wissenschaftsfeindlichen Regierung, Anna Tratter berichtete. Von Österreich gehen wir jetzt noch weiter runter. Nach Süditalien, genauer nach Neapel, Hochburg der Mafia der Camorra. Immer wenn darüber berichtet wird, in den Medien, in Videos oder in Reels auf Social Media, hat man oft das Gefühl, dass da immer auch ein bisschen eine fröhlich-schaurige Sensationslust mitschwingt. Und in TV-Serien oder auch auf Social Media werden Mafiosi, Waffen oder junge Gangster oft geradezu bewundert und verherrlicht. Wenn man dann aber von der Realität hört, von der echten harten Welt der Kinder und Jugendlichen in Süditalien, in Neapel, dann klingt das alles andere als nach Abenteuer, Ruhm und Ehre. Tillmann Kleinjung war im Zentrum Neapels.
August 2023. An der Piazza Municipio, mitten im Zentrum von Neapel, war Giovan Battista Cutolo unterwegs mit Freunden. Eine Geburtstagsfeier. Er bemerkt, wie einer aus der Gruppe von anderen bedrängt wird. Er will helfen, die Situation entschärfen. Und dann geschieht das, was seine Mutter Daniela Di Maggio bis heute fassungslos macht.
Sein Mörder stand hinter ihm und hat gelacht. Ist aufgestanden und hat Joe von hinten in den Rücken geschossen. Joe fällt zu Boden und er schießt ihm in die Brust und geht dann zum Pokern.
In den letzten Monaten häufen sich in Neapel die Fälle, in denen Minderjährige zu Tätern und zu Opfern werden. Anfang November erschießt ein 17-Jähriger einen Gleichaltrigen, weil der aus Versehen auf seine 500 Euro teuren Designer-Turnschuhe getreten ist. Diese Morde geschehen auch aus super banalen Gründen, sagt Fotograf und Streetworker Salvatore Esposito. Es gibt ein Gefühl der Unsicherheit bei den Jungen. Man bewaffnet sich, um sich zu verteidigen. Das ist schon symptomatisch. Neapel hat sich verändert. Die organisierte Kriminalität, die Camorra, hat die Kontrolle über die Jugendlichen verloren, vermutet Esposito. Gleichzeitig sei nichts leichter, als sich auf dem Schwarzmarkt mit Waffen zu versorgen. Eine Pistole für 80-90 Euro. Waffen als Statussymbol, Camorra-Größen, die zu Serienhelden werden, Rapper, die über Gewalt singen. In Neapel wird viel darüber gestritten, ob die Fiktion nicht zum Vorbild für die Wirklichkeit wurde. Designerklamotten, das Messer in der Tasche und der Knast als Krönung einer jungen Karriere. In der Casa Jonathan am Stadtrand von Neapel sind junge Männer untergebracht, die nach Jugendstrafrecht zu einer Haftstrafe verurteilt wurden, zum Beispiel Giuseppe. Er hat mit 13 Jahren einen Gleichaltrigen mit einem Messer umbringen wollen. Es gibt keinen Grund dafür. Alle haben Waffen. Das ist eine Art Mode. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung, dass ich eine Waffe hatte, nur weil alle eine hatten. In der Casa Jonathan üben die Jugendlichen den Alltag. Wieder zur Schule gehen, eine Ausbildung machen oder einfach nur Respekt gegenüber den Mitbewohnern. Eine Garantie, dass die Jugendlichen danach nicht mehr straffällig werden, ist das natürlich nicht. Aber der Versuch, junge Menschen aus dem Kreislauf von Gewalt und Haft herauszureißen.
Meine Moderationen zu dieser Sendung, also auch das, was ich gerade sage, habe ich am Computer geschrieben. Aber zuvor hatte ich mir einige Notizen dazu gemacht, mit einem Kugelschreiber, ganz klassisch, auf einem Schmierblatt. Da stand zum Beispiel drauf gekritzelt, Internationaler Tag der Handschrift, 23. Januar. Und ich als Millennial gebe zu, für mich ist der handgeschriebene Zettel nach wie vor ein wichtiges Tool zum Nachdenken und Arbeiten. Und, jetzt oute ich mich auch noch als hoffnungsloser Fall, ich habe sogar noch einen kleinen schwarzen zum Büchlein gebundenen Jahreskalender für meine Termine, was meinen Mann regelmäßig zur Weißglut bringt, denn er hat all unsere Familientermine digital auf dem Handy. Denn das hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass alle Termine schnell auffindbar und gut zusammenzufügen sind. Doch für mich persönlich ist der kleine, gekritzelte Termineintrag, den ich nach Belieben unterstreichen, umkringeln, bemalen oder auch durchstreichen kann, die beste Art, den Überblick zu behalten. Also, wie wichtig ist die Handschrift noch in der Zeit des Smartphones? Mein Kollege Frank Bäumer hat nachgefragt, und zwar erstmal dort, wo alle das Schreiben anfangen, in der Schule.
Und jetzt schreiben wir die Uli-Geschichte in unser rotes Heft, aber vorher lesen wir die Uli-Geschichte.
Lese- und Schreibunterricht in der Klasse 1b der Grundschule an der Herrenstraße in München. Die jungen Schülerinnen und Schüler schreiben, oder besser gesagt, malen Buchstabe um Buchstabe in ihr Heft. Erste einfache Sätze entstehen. Die Konzentration ist hoch. Schreiben ist nicht nur für das Gehirn, sondern für den ganzen Körper eine Herausforderung. Trotzdem bereitet es den Kindern wie Lilia Freude.
Es macht doch Spaß, wenn man irgendwie Wörter schreiben kann. Also manchmal, wenn man halt so länger schreibt, dann hat man manchmal so einen Krampf im Arm. Das ist schon anstrengend.
Tatsächlich ist Schreiben eine Tätigkeit, die eine ganze Reihe von hochkomplexen Prozessen in uns in Gang setzt, wie Dr. Thal Hoffmann vom Verein Schreibmotorik-Institut weiß.
17 Gelenke, mehr als 30 Muskeln aktivieren sich, wenn wir schreiben, und 12 Gehirnareale. Es gibt eine wahre neuronale Explosion.
Schreiben ist ein ganzheitliches Training für unseren Körper, das sich nachweislich positiv auf den Lernerfolg auswirkt. Doch es ist auch eine Fähigkeit, die laut Wissenschaftlern bei Schülerinnen und Schülern immer mehr abnimmt. Die Klassenlehrerin Isabel von Gregory konnte im Laufe der letzten Jahre zumindest bei älteren Kindern Veränderungen beobachten.
Je älter die Kinder werden, lässt die Schönheit der Handschrift, die lässt schon nach, auch die Lesbarkeit. Man merkt dann einfach schon, dass die Kinder einfach mehr mit digitalen Medien umgeben sind.
Rund ein Drittel der Kinder in der 1b haben schon Zugang zu Smartphones, Tablets oder Computern der Eltern, wo sie mit einer Tastatur Buchstaben eingeben. Die meisten von ihnen haben wie Felia beim Schreiben eine eindeutige Vorliebe.
Eigentlich das Tippen, aber wenn man mal nicht das Handy dabei hat, dann kann man halt ja auf Papier schreiben. Und das finde ich halt auch praktisch.
Immerhin. Doch braucht der Mensch im digitalen Zeitalter überhaupt noch die handgeschriebene Schrift? Ist sie gar überflüssig geworden, wie die Fähigkeit, mit Pfeil und Bogen wild zu jagen? Tatsächlich muten die handgeschriebenen Briefe unserer Großeltern mit ihrem zumeist eleganten, gleichförmigen Schriftbild wie ein Relikt aus längst vergessenen Zeiten an. Die meisten von uns kommen dagegen mit ihrem Schreibpensum kaum über eine gelegentliche Unterschrift oder einen Gruß auf einer Glückwunschkarte hinaus. Einige Vorreiterländer bei der Digitalisierung, die sogenannten Early Adopters, wie Norwegen und Schweden, griffen deswegen schon zu radikalen Mitteln.
Diese Länder, die haben angefangen, nur digital in die Schulen zu schreiben, ohne überhaupt mit den Stiften zu schreiben. Und diese Early Adopters, man sieht, dass sie rückkehren zu Analogschreiben, schreiben mit der Hand, weil sie haben bemerkt, das funktioniert nicht gut.
Ein wenig Oldschool-Textverarbeitung unterstützt den Lernerfolg. Denn händisches Schreiben überholt nicht das Denken. Es aktiviert es sogar, wie Wissenschaftler von der Universität Princeton in einer Studie herausgefunden haben, Indem sie Mitschriften von Vorlesungen auf Laptops und auf Papier miteinander verglichen. Studierende mit handschriftlichen Notizen konnten das Erlernte später deutlich besser wiedergeben. Die Forscher vermuten, dass durch die Handschrift die Informationen besser verarbeitet werden. Auch hat laut Thal Hoffmann eine Studie an Viertklässlern gezeigt, dass sich Hand- und auf dem Tablet geschriebene Texte in vielerlei Hinsicht unterscheiden.
Die Texte, die die geschrieben haben, haben viel Tun-Verben gehabt, Tun-Wörter. Ich bin gefahren, ich bin geritten, ich habe geschwommen, so alles Aktivitäten, die sie gemacht haben. Wenn sie verglichen haben, die Texte, die Kinder analog, also mit ihren Händen geschrieben haben, die haben plötzlich andere Verben benutzt, die haben viel mehr Wörter benutzt, die haben mit Emotionen zu tun, mit Kommunikation, mit Gefühlen, mit Gedanken.
Natürlich wollen die Experten nicht das schnelle und effektive Tippen auf Laptops verbieten. Angeregt werden soll mit dem Aktionstag eher ein gesundes Nebeneinander von digitalem und analogem Schreiben. Die in den Studien aufgezeigten Vorteile beim Lernen und Formulieren sind nicht die einzigen Gründe, warum nach Meinung von Klassenlehrerin Isabel von Gregory die händische Schrift nicht verloren gehen darf.
Ich finde es schon eigentlich ein bisschen traurig, weil Schreiben einfach so eine wichtige Kulturtechnik ist, und es ist auch eine Frage der Ästhetik. Ja, da geht einfach der Gesellschaft ein Stück Kulturtechnik verloren.
Vielleicht ist es ja eine gute Idee, hin und wieder mal einen handgeschriebenen Brief auf Papier mit der Post zu verschicken.
Mit dieser kleinen Anregung zum, wenn man so möchte, Slow Writing endet das BR24 Campus Magazin. Im Studio war Miriam Garofo.
Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.